Becker.
Petković.
Becker Petković.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Becker Petković und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn Boris, wir haben so viel zu besprechen. Wir haben ein Triple Sunshine Double, also 3 von 4 Disziplinen haben es geschafft, beide Turniere in Indian Wells und Miami zu gewinnen. Darüber werden wir sprechen. Wir haben ganz schön viel Feedback für unsere letzte Folge über das deutsche Nachwuchsproblem in Anführungsstrichen, Fragezeichen bekommen. Aber erstmal, Boris, wie geht es dir? Du hast einen ein bisschen anderen Hintergrund als sonst. Wo befindest du dich und wie geht es dir?
Ja, da hast du recht. Endlich gibt's wieder Becker Petković. Nach deinem Gesichtsfarben zu urteilen, bist du im warmen, ja, Florida, Charlotte, irgendwo dazwischen wohl. Ich bin in Portugal.
Schön.
Ich habe uns entschieden, wir ein paar Tage über Ostern nach Portugal. Wo sage ich natürlich nicht, aber hier scheint auch ganz schön die Sonne.
Insofern
gibt es einen anderen Hintergrund bei mir. Aber ich bin gut vorbereitet, habe die letzten Wochen viel Tennis geschaut und will auch ein, zwei Sachen über das Feedback sagen, dass wir bekommen haben bezüglich unserer Meinung dem deutschen Tennis oder dem deutschen Nachwuchs gegenüber.
Ja, lass uns doch dabei gleich anfangen. Das war nämlich letztes Mal ein bisschen andere Becker-Petković-Folge für die, die es verpasst haben. Vielleicht hört ihr euch die letzte Folge nochmal an. Wir hatten einen Gast, Barbara Rittner, die ehemalige Bundestrainerin vom Deutschen Tennisbund, und haben so ein bisschen versucht zu sezieren, warum es im deutschen Tennis weniger Talente als sonst gibt und vielleicht auch nicht nur gefühlt, denn eigentlich haben wir nur Alexander Zverev den Arm, der hier alleine die Fahne hochhält und um große Turniere mitspielt. Warst du überrascht, Boris, dass das so ein großes, ja auch Medienecho ausgelöst hat, viele Kommentare? Ich glaube auch der Deutsche Tennisbund hat sich bei dir gemeldet. Ich weiß nicht, wie viel du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, aber wie ist es dir ergangen, nachdem die Folge draußen war?
Ich meine, grundsätzlich gesprochen, Sinn und Zweck eines Podcasts ist ja, wahrgenommen zu werden. Wenn wir uns hier den Mund fusselig reden und keiner kriegt's mit, machen wir was falsch. Insofern haben wir schon mal die Narbe in die Wunde oder in die Wunden gelegt. Mhm. Und es gab, sag mal, zum Glück Reaktionen, weil es, wenn es keine Veränderung gibt, gibt es keine Verbesserung. Ich rede gerne viel und lange über Sascha Zverev, über seine gute Form aktuell. Aber ich würde gerne auch über andere erfolgreiche Damen und Herren aus Deutschland sprechen. Und da fällt uns leider wenig ein. Und das muss man ändern. Und wir haben Denkanstöße, glaube ich, gegeben. Und ich bin froh, dass es Reaktionen gab, medial, auch privat. Ich hatte einige gute Gespräche mit dem Präsidenten, Dietloff von Arnim, und die waren eigentlich positiv. Ich spreche Überschrift, Mentorship und Kompetenzteam, also wer es den jungen Mädchen und Jungs nicht beibringen, aber wer eben zur Verfügung stehen würde, auch mal ins Gespräch gehen, auch mal eine Trainingsanleitung. Also ich habe dem Präsidenten versprochen, nicht zu viel zu sagen, aber wir hatten gute Gespräche und dann hat das auch Sinn gemacht, dass wir da ja doch auch ein bisschen Butter bei der Fische, sagen wir bei uns, gebracht haben.
Ja, genau. Cool. Ich weiß, du hast mir nur kurz geschrieben, habe mit Presi gesprochen. Finde ich super, dass er sich auch gemeldet hat. Ich meine, wir haben auch ein bisschen Kritik geübt. Ich finde, wir haben auch fair. Ich habe es mir nochmal angehört, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, um einfach nochmal das frisch im Gedächtnis zu haben. Ich finde, wir haben versucht, fair zu bleiben. Es ist eben auch manchmal Glück und Pech in der Generation. Wobei ich weiß, du magst es nicht so, wenn man Glück und Pech sagt. Aber manchmal hat man stärkere Generationen, manchmal weniger starke. Aber ich bin froh, dass sich da eine Entwicklung zeigt und dass sie dich kontaktiert haben, und wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich glaube, das Thema Tennis generell, aber vor allem deutsches Tennis liegt uns beiden sehr am Herzen, mit oder vielleicht der Grund, warum wir diesen Podcast auch gestartet haben. Und wie du sagst, wir können uns über Alexander Zverev stundenlang unterhalten, aber irgendwann wollen die Leute auch vielleicht ein paar andere Namen hören. Gut, dann haben wir das abgeschlossen. Lass uns zu dem Triple Sunshine Double kommen. Was heißt das? Siniakova und Townsend, das Damendoppel, hat Indian Wells und Miami gewonnen. Jannik Sinner hat Indian Wells und Miami gewonnen. Aryna Sabalenka hat Indian Wells und Miami gewonnen. Das letzte Mal, dass ein Herr und eine Dame beide das Sunshine Double gewonnen haben, war 2016. Das war Novak Djokovic und Victoria Azarenka. Aber das Doppel-Einzel-Einzel, nur die Herren haben versagt, Boris. Das Herren-Doppel hat versagt, sonst hätten wir vielleicht ein Quadruple-Sunshine-Double gehabt. Wie hast du das Sunshine-Double beobachtet? Warst du überrascht, dass es drei von vier Disziplinen geschafft haben, das Sunshine-Double zu schaffen? Denn das ist schon, muss man sagen, ganz schön schwierig. Vielleicht eine der größten Herausforderungen im Tennis überhaupt, diese zwei Turniere hintereinander zu gewinnen.
Ja, wenn ich das mal vergleiche mit anderen Höchstleistungen in unserem Sport, das ist fast höher zu bewerten wie ein Grand Slam Sieg.
Das finde ich super, dass du das sagst. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche, weil das habe ich versucht, ein paar Leuten zu erklären, die so, ja, aber hä, wieso? Aber erläuter du mal, ich wollte nur kurz sagen, danke, dass du das sagst, weil ich sehe es sehr, sehr ähnlich wie du.
Erstmal sind die beiden Turniere extrem gut besetzt. Also absolute Weltspitze bei den Damen und den Herren. Das erste Turnier in den Wells findet in Kalifornien statt. Das zweite Turnier in Miami, Florida. Also nochmal auch Zeitunterschied, lange Reise, Strapazen. Und dazu kommt, dass über einen Zeitraum von, ja, 4,5, 5 Wochen musst du absolut an deiner Spitze spielen, darfst keinen schlechten Tag haben. Der einzige Unterschied vielleicht ist es Best of Three bei den Herren, also vermeintlich etwas schneller die Matches, aber die Gegner sind genauso stark, ist genauso schwierig. Und dass das Sinner geschafft hat, hat mich total überrascht. Warum? Sinner hat das ja für seine Verhältnisse eigentlich schwach begonnen, also schwach in Anführungszeichen, Halbfinale Melbourne verloren gegen den deutlich älteren Djokovic in 5 Sätzen. Dann hat er Doha verloren gegen den jungen Tschechen Mensik und hat so zum ersten Mal seit Jahren das Turnier nicht mit einem Turniersieg angefangen. Man sprach schon so von der ersten Krise von Jannik Sinner. Und was macht der Junge aus Südtirol? Der spielt einfach noch besser. Und nicht, dass er gewonnen hat, der hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der hat nicht einen Satz verloren. Und nicht nur in diesen beiden Turnieren, sondern auch zurückliegend auf das letzte Jahr in Paris-Bercy. Also der hat 3 Masters-Turniere in Folge gewonnen, ohne Satzverlust. Das hat nicht Djokovic geschafft, nicht Nadal und auch nicht Federer. Also der hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt und allen Kritikern bewiesen, dass das hier kein Zufall oder keine Eintagsfliege oder nicht Glück war, lieber Andrea, sondern du kannst einfach solch eine Form trainieren. Er hat ein tolles Trainerteam. Er wurde vielleicht sogar zum ersten Mal kritisiert, nachdem er jetzt bei den anderen Turnieren früher verloren hat. Aber er ist ein Champion, er ist eine Nummer 1 und hat natürlich auch, sag mal, etwas Druck bei seinem ewigen Widersacher Carlos Alcaraz ausgelöst, weil plötzlich hat Sinner das Punktekonto voll in einer Zeit, wo er letztes Jahr auch gesperrt war. Der war ja von Februar bis Mai gesperrt aufgrund seines Dopingvergehens. Das heißt, alle Turniere, die er jetzt spielt, wenn er dazu Punkt gemacht und gewinnt, tut das in der Weltrangliste gut. Das heißt, Alcaraz ist jetzt in der Pflicht und muss die nächsten Sandplatzturniere gewinnen. Aber so weit kommen wir noch. Ich würde noch ein Wort zu Aryna Sabalenka sagen. Ja, nach einem enttäuschenden Finale in Melbourne gegen Rybakina hat sie da im Februar, sag mal, 1-2 Turniere ausgelassen, wo man so ein bisschen überrascht war. Was macht sie? Wie geht's ihr? Und hat dann in den Wells wieder angefangen und schlägt Rybakina nach Abwehr eines Matchballes in den Wells und schlägt die gleiche auch wieder im Halbfinale. Also momentan scheint das so zu sein. Nummer 1 der Welt, Sabalenka, Nummer 2 Rybakina. Ich weiß nicht, wie die Weltrangliste das sieht, aber die Form auf dem Platz sagt es mir. Und dass sie das Gleiche in Miami schafft, ist wirklich unglaublich. Für mich die dominierende Frau im Damentennis. Und bei den Doppel-Experten kennst du dich besser aus als ich. Ich weiß gar nicht, wer bei den Herren gewonnen hat. Aber wenn es die gleiche Damenkombination ist, ist das auch à la bonheur.
Ja, das ist wirklich à la bonheur. Siniakova und Townsend haben Indian Wells und Miami gewonnen. Bei den Herren war es Vavasori, Andrea und Simone Bolelli, also Boris, die Italiener, die können es auf allen belegen und in allen Disziplinen. Aber das ist, also vielleicht als Hintergrund, ein paar der Spieler haben, warum ist es ein bisschen Zufall, dass 3 von 4 Disziplinen dieses Sunshine Double geschafft haben, aber manchmal ist es eben auch kein Zufall. Und viele der Spieler und Spielerinnen haben berichtet, Boris, dass Indian Wells dieses Jahr ein Ticken schneller war als sonst. Du hast es letztes Jahr, ich habe mir die Folge nochmal über Indian Wells angehört, super erzählt, wie langsam, also wie schnell der Ball durch die Luft fliegt, weil die Luft sehr trocken ist, aber wie langsam der Belag ist und es unheimlich schwierig ist, da Winner zu machen, obwohl der Ball irgendwie schnell durch die Luft fliegt. Und das haben die jetzt ein bisschen angepasst. Also der Belag war in Indian Wells war nicht ganz so rau, wie es die letzten Jahre der Fall war. Das heißt, ich glaube, deswegen konnten Jannik Sinner und Aryna Sabalenka auch in Indian Wells gewinnen. Ich sage nicht, dass sie es auf dem alten Belag nicht gekonnt hätten, aber beide hatten das bisher noch nicht geschafft. Also weder Aryna Sabalenka noch Jannik Sinner haben Indian Wells bis zu diesem Jahr gewonnen. Der Platz wird ein bisschen schneller. Das liegt natürlich beiden Spielertypen, weil sie eben sehr aggressiv sind und haben es geschafft. Und ich wollte eine Sache zu Aryna Sabalenka sagen. Aryna Sabalenka hat, du hast es gerade richtig gesagt, in diesem Finale gegen Elena Rybakina bei den Australian Open hatte sie so einen kleinen emotionalen Einbruch. Und wir haben darüber gesprochen. Ist es nicht absurd, dass sie eine der mental stärksten Personen auf der Welt ist. Die Nummer eins seit 2 Jahren im Damentennis. Aber wenn es an die großen Finals kommt, zeigt sie Schwächen, zeigt sie mentale Schwächen und lässt sich von ihren Emotionen überwältigen. Sie kam zum Interview zu uns nach dem Sieg in Miami und ich habe sie genau darauf angesprochen und ich habe echt meine Worte gewählt, Boris, als wäre ich, keine Ahnung, auf einem Weltklimagipfel und darf niemanden beleidigen, weil du weißt, du hast es in deiner Funktion als Experte auch schon erlebt. Spieler und Spielerinnen ja. können extrem empfindlich sein, wenn man sie durch die Blume kritisiert, ne? Und ich musste wirklich aufpassen, wie ich es formuliere, aber sie hat mich nicht mal aussprechen lassen, sondern sie hat sofort gesagt, Ich war nicht zufrieden, wie ich in Finals immer die Kontrolle über meine Emotionen verliere. Und die 3-4 Wochen nach dem Australian Open Finale habe ich damit verbracht, mit meinem Team lange Gespräche darüber zu führen, wie ich besser werden kann, was ich da machen kann. Wir haben Atemübungen gemacht. Wir haben uns darauf konzentriert, wie ich es schaffe, meine Emotionen besser zu kontrollieren. Und bereits in dem Indian Wells Finale hat sie einen Matchball abgewehrt gegen Rybakina und war dann in Miami von den Bedingungen sowieso ein bisschen eher Arenas Ding, weil es flacher und schneller ist, war sie dann quasi unschlagbar. Also, dass sie überhaupt diesen Satz gegen Coco Gauff verliert, war wirklich ein schlechtes Aufschlagspiel. Sie war eigentlich die ganze Zeit die bessere Spielerin. Und das finde ich so imposant bei Aryna, weil ich habe es gerade gesagt, Spieler und Spielerinnen sind extrem empfindlich, was Kritik betrifft. Und deswegen werden viele nicht besser, weil sie gar nicht erst akzeptieren wollen, dass vielleicht manches nicht gut läuft. Aber dass sie sofort nach diesem Finale, das unheimlich schmerzhaft gewesen sein muss für sie, dass sie nach diesem Finale hingeht zu ihrem Team und sagt, okay, ich versage in großen Finals, was können wir machen, dass ich besser werde? Das hat mich irgendwie total beeindruckt, oder Boris?
Nein, aber du sagst einen ganz entscheidenden Punkt. Spieler sind auch Menschen. Wir sind alle sensibel, wenn wir kritisiert werden. Aber nur dann verbessern wir uns, wenn wir es zulassen. Und wenn wir auf uns selber schauen. Und letztendlich sind wir selber schuld für unsere Fehler, aber auch für unsere guten Momente. Hm. Und dass Sabalenka es zugegeben hat, dass sie mit ihrem Team in den Wochen nach Melbourne an ihrer mentalen Stärke, an ihrer Mentalität, an ihrer Emotionen arbeitet. Ja, man kann das auch trainieren, sonst wäre es ja alles Glück. Mhm. Sonst hoffen wir immer wieder, dass es beim nächsten Mal gut geht, ohne daran zu arbeiten. Deswegen gibt mir das die Stärke zu sagen, Mentalität, Konzentrationsstärke kann man trainieren, wenn man das richtige Umfeld hat. Und Sabalenka hat das. Und deswegen war sie jetzt in diesen 4 Wochen unschlagbar.
Ja, super. Lass uns darüber sprechen. Also Sinner, du hast es gerade gesagt, hat seit gefühlt 37 Jahren keinen Satz mehr verloren, ja. wenn es zu einem Masters-Turnier ja. geht. Aber er lag 3-mal.
Das gibt's doch gar nicht.
Ist unglaublich.
Er gewinnt immer in 2 Sätzen.
Es ist wirklich unglaublich.
Andrea, das gibt es nicht. Was machen denn die anderen? Ich würde ja wahnsinnig werden.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Es gab nämlich 2 Spieler, die zumindest in der Nähe von Jannik Sinner waren, um einen Satz zu gewinnen. Der eine war João Fonseca, wir haben schon viel über ihn gesprochen. Er hatte in Indian Wells im ersten Satz 6-4 im Tiebreak, also 2 Satzbälle gegen Jannik Sinner. Und Alexander Zverev hat in Miami einen wahnsinnig tollen zweiten Satz gespielt. Der erste Satz war auch super, aber da hat Jannik ganz früh das Break geschafft und hat dann niemals irgendwie wieder zurückgeguckt. Aber im zweiten hat Sascha es geschafft, dran zu bleiben, seinen Aufschlag zu halten. Und ich finde, er war mega, mega nah dran, diesen zweiten Satz zu gewinnen. Was krass ist bei Jannik, Sascha hat einen, und ich rede nicht von einem Spiel, einen schlechten Punkt gespielt. Punkt. Nicht Spiel, nicht Satz, nicht 5 Minuten, nicht 20 Sekunden. Einen einzigen schlechten Schlag. Er hatte einen Schmetterball bei 5 beide im Tiebreak oder 4 beide im Tiebreak im zweiten Satz, den er an die Netzkante gespielt hat. Und dann war das Match vorbei. Und er hat keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Und der Satz und das Match war futsch. Aber trotzdem eine unglaublich gute Leistung. Aber das zeigt auf der anderen Seite auch diese Leistung von Jannik Sinner, dass ein schlechter Punkt reicht, dass er dich den Satz und das Match kostet, Boris. Das finde ich Wahnsinn. Aber wie hast du Alexander Zverev beobachtet in diesen letzten 4 Wochen von Indian Wells in Miami? Der hat sich nämlich super geschlagen.
Ja, jetzt bin ich mal froh, über unseren besten Deutschen mal ein paar Sätze sagen zu dürfen. Also ich finde grundsätzlich, wie er das Jahr angefangen hat, ich wüsste nicht, welches Jahr er besser, konstanter angefangen hat wie dieses Jahr. Er war Halbfinale Melbourne gegen Sinner verloren. Acapulco war ein bisschen früher gegen Kecmanovic, okay, aber hat das Doppel gewonnen. Indian Wells Halbfinale wieder gegen Sinner. Miami Halbfinale wieder gegen Sinner. Aber ich möchte mehr auf die Spieler auf eingehen, die er geschlagen hat. Also wirklich absolute Weltklasse-Leute geschlagen auf dem Weg ins Halbfinale. Und mir geht das Herz auf, er spielt offensiv, er steht im Feld, er geht ans Netz, er spielt mal Surf und Volley. So kann ein Sascha Zverev mit dieser Spielweise, mit dieser Einstellung auch bald ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Ich bin überzeugt, er muss es nur weitermachen. Mhm. Aber ich glaube, er selber ist der Erste, der zugegeben hat. Er hat sich mit seinem Team zusammengesetzt. Wie wollen wir dieses Jahr spielen? Wollen wir das Gleiche machen wie immer? Da bin ich, sag mal, erste Fünfter Welt und bin Weltspitze und bin dann im Halbfinale, Finale. Oder wollen wir was riskieren, wo ich den einen oder anderen Fehler mehr mache, aber die Chance auf einen Sieg einfach erhöhe, gerade gegen die absoluten Besten. Und das ist eben Sinner oder das ist Alcaraz. Und er hat sich für den zweiten Weg entschieden und Erfolg gibt ihm recht. Ich finde das mutig, weil er wird jetzt auch 29 erst, sag mal, die erste Hälfte seiner Karriere ist vorbei. Die meisten legen sich dann zurück. Die sagen, ich weiß genau, wie es geht. Ich habe meine Form, ich habe meinen Rhythmus. Erste 10 werde ich eh bleiben. Nein, er versucht nochmal was Neues. Und ich bin so froh, dass er eben jetzt realisiert hat mit, ich meine, dem besten Aufschlag der Welt. Offensiv ans Netz. Frühere, schnellere Ballwechsel ist für mich eine Frage der Zeit, bis er mal ein ganz großes Turnier gewinnt. Vielleicht soll das sich mal mit Jannik Sinner irgendwo einschließen und alleine rauskommen für ein paar Wochen, dass der mal nicht mehr spielen kann gegen ihn. Weil er hat leider die letzten 7 Matches gegen Sinner verloren. Mhm. Also Sinner hat sozusagen seine Nummer. Mhm. Aber das ist egal, die Sandplatzsaison kommt. Da ist in der Regel Zverev besser wie Sinner, aber da gibt es eher wiederum andere Gegner. Nur die Art und Weise gefällt mir. So macht es Spaß zuzuschauen und so deswegen hat er auch Erfolg.
Ja, es war wirklich toll zuzuschauen und man hatte auch das Gefühl, ich finde in Australien hat man manchmal noch so gemerkt, da ist noch der alte Zverev irgendwo mit dabei, der dann mal in so 1-2 Spielen rauskommt und jetzt hatte ich das Gefühl, in Indian Wells und Miami war es wirklich fast schon normal für ihn, dass er mal einen Surfen-Volley einbaut, dass er mal einen Stopp spielt, genau, dass er immer öfter ans Netz kommt, wenn er einen guten Ball geschlagen hat. Das war wirklich richtig, richtig gut und meine Frage jetzt an dich, Boris, du hast es erwähnt, die letzten 7 Matches gegen Jannik Sinner gingen verloren. Was kann er denn noch machen, um Jannik Sinner zu schlagen? Ist es für dich was Taktisches? Ist es was Mentales? Ist es vielleicht auch irgendwann nach 7 Malen der Glaube daran, Sinner schlagen zu können? Was denkst du, wenn du, oder sagen wir mal, ich formuliere es andersrum, wenn du jetzt der Trainer von Alexander Zverev wärst, ihr spielt morgen Halbfinale Roland Garros gegen Jannik Sinner, wie würdest du ihn taktisch und mental einstellen? Was würdest du ihm sagen?
Also ich habe beide Matches gesehen, natürlich, und im Halbfinale in Indian Wells hat er ängstlich angefangen, also hat nicht dran geglaubt.
Okay.
Sinner war sofort Doppelbreak vorne, 6-2, und auch im zweiten Satz hat er mit sich gehadert, sprich, er hat nicht wirklich daran geglaubt, hat die Übermacht von Sinner akzeptiert. In Miami war das schon anders.
Okay.
Miami war er seiner Stärke bewusst, auch im zweiten Satz, das hast du richtig gesehen, da war er unglaublich knapp, in den dritten zu kommen. Und da gibt's noch eine Bilanz, die man mal bei Sinner wissen muss. Er hat kein Spiel gewonnen, wo es jeweils über 3 Stunden und 51 Minuten ging. Sprich, bei einem Best of Five gegen Sinner muss man einfach in die 3-Stunden-Zone kommen, am besten in die 4-Stunden-Zone. Deswegen, unabhängig wie der erste oder der zweite Satz ausgeht, man muss bis zum Schluss den Druck aufrechterhalten und einfach das Match in die Länge ziehen, weil dann ist, glaube ich, Zverev körperlich stärker wie Sinner. Aber du kommst einfach oft bei dem nicht in den dritten oder den vierten Satz.
Ja, das ist das Problem, ne? Und taktisch gibt es irgendwas außer, oder glaubst du, er muss einfach quasi das machen, was er jetzt im zweiten Satz gegen Sinner gemacht hat? Da hat er so eine super Mischung aus zu akzeptieren, wenn er unter Druck war. Das ist ja das Schwierige, ne? Du willst aggressiv sein, aber Jannik Sinner steht auf der Linie, nimmt den Ball quasi Halbvolley und hackt den Longline hinten auf die Linie. Sei da mal aggressiv, ne? Viel Glück dabei. Und das hat Sascha, finde ich, im zweiten Satz vor allem sehr, sehr gut gemacht in Miami. Da hat er so eine gute Balance gefunden zwischen zu akzeptieren, wenn Jannik einfach am Drücker ist und dann eben ein paar Meter hinter die Linie gedrückt zu werden und mit viel Spin versuchen, da rauszukommen aus der Defensivposition. Aber wenn er eben die Chance hatte, ist er draufgegangen. Glaubst du, das müsste er einfach machen? 3 Stunden plus hoffentlich und dann gucken, was von der anderen Seite kommt. Das ist halt irgendwann muss gegen die Besten der Welt muss man halt auch akzeptieren, wenn sie es gut machen einfach dann.
Ja, aber in Indian Wells und Miami war der erste Satz für meinen das Geschmack stimmt, zu schnell verloren. Ja. Da waren dann 1/2 Stunde rum. Das heißt, ich würde versuchen, den ersten Satz irgendwie ein Tiebreak zu bekommen, so mal die 1 Stunde wegmachen. Und auch dann, auch Sinner hat mal einen schwachen Moment, aber du musst ihn wirklich zwingen, längere Ballwechsel zu gehen, länger im ersten Satz zu bleiben. Und ich würde versuchen, beim zweiten Aufschlag von Sinner mehr Risiko.
Yeah.
Du hast eh nichts zu verlieren. Insofern, und Sascha hat die Winkel, hat die Spannweite mit seinen langen Armen und Beinen. Da würde ich einfach versuchen, mal etwas riskanter zu gehen, weil wenn er in die Rallye geht, sieht's eh oft nicht so gut aus. Mhm. Und das würde ich ändern. Aber du hast es angesprochen, er ist verdammt knapp dran. Mhm. Wenn Sinner sein einziges Problem ist dieses Jahr, dann hat er wenig Probleme, der Sascha.
Das stimmt, ja. Ja, das ist ein guter Punkt, den du machst, weil ich habe das Finale von Indian Wells geguckt. Da war Jannik Sinner gegen Daniil Medvedev gewonnen. Ich habe gerade von Seca und Zverev genannt. Medvedev war auch sehr nah dran. Der hat nämlich 7-6, 7-6 verloren in dem Finale. Und da war es elendig heiß an dem Tag. Das Match war richtig zäh. Also Medvedev hat es wirklich, wie er das halt so hinkriegt, Medvedev, ne, Daniil, der hat es zu so einem richtig ekelhaften Boxkampf gemacht, hat versucht, die Rallyes lang zu zögern, war in beiden Tiebreaks, hatte Satzbälle im zweiten Satz im Tiebreak. Und Jannik hat körperlich echt gelitten. Also man hat es gesehen, dass wirklich auch Jim Courier, der das Match kommentiert hat und ich, die vom Bildschirm saß, dass ich so dachte, oh ey, wenn Medvedev in den dritten Satz kommt, dann gewinnt er das. Ich glaube nicht, dass Jannik das aushält. Genau. Und dann halt Jannik, wie er so ist, nur als ein Beispiel. Ich glaube wirklich, Jannik Sinner ist mit Carlos der vielleicht mental stärkste Spieler auf der ATP-Tour. Und nur als Beispiel.
Ich würde dich kurz unterbrechen. Yeah. Ich glaube, Sinner ist mental stärker wie Alcaraz.
Ah, glaubst du? Interessant.
Ich glaube, Alcaraz ist talentierter, aber Sinner ist eine coole Socke. Yeah.
Ja, das ist uns. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Wir haben das in unserer Studioshow 5-mal gezeigt, weil keiner es von uns glauben konnte. Gegen Alexander Zverev in dem zweiten Satz, als es richtig heiß wurde, bei 3-3, 4-4 im zweiten, hat Jannik Sinner von den letzten 16 Aufschlägen von Jannik Sinner, hat Sinner 16 Mal den ersten Aufschlag getroffen. Also er war 100% in der ersten Aufschlagsquote von 3-3 an. Von 16, von diesen 16 ersten Aufschlägen, die er im Tempo von 195 bis 210 km/h gespielt hat, hat er 14 auf die Linie serviert. Also er hat nicht nur das Tempo, sondern auch die Präzision. Und dann muss man einfach als Gegner das akzeptieren und sagen, das ist eigentlich unspielbar. Zumindest bei seinem Aufschlag. Du kannst halt versuchen, deinen eigenen Aufschlag zu verteidigen. Aber wenn du von 16 ersten Aufschlägen 14 auf die Linie mit 210 km/h spielst, ich weiß nicht, wer da was machen kann. Vielleicht Novak Djokovic, als er 25 war.
Nein, aber das ist ja genau der Unterschied. Wenn du so ein Turnier gewinnen willst, musst du perfekt spielen unter Druck. Und momentan schafft das Sinner jedes Mal. Und dann musst du einfach deinen Hut ziehen und im Respektzone sagen, das war heute einfach besser wie ich. das gehört auch zum Sport, aber deswegen ist Sinner eben da, wo er ist. Mhm. Ne? Du bist nicht zufällig oder mal glücklich die Eins oder die Zwei oder du gewinnst die Grand Slams. Du schaffst das, weil du einfach in den entscheidenden Momenten etwas besser spielst wie der andere.
Ja, also Jannik, Wahnsinn, Arena, Wahnsinn. Ich möchte drei Namen an deinen Kopf werfen, Boris, und hören, was du dazu sagst. Coco Gauff, Jiří Lehečka und, Gott hab ihn selig, Arthur Fies, diese coole Socke. Was assoziierst du, wenn ich diese drei Namen in deinen Hut werfe nach Portugal rüber?
Dann fange ich vielleicht bei Coco zuerst an. Bisschen Sorgen gemacht, wie das Jahr bis jetzt gelaufen war. Hat sich auch am linken Arm verletzt in Innenwels, musste das Match aufgeben und dachte schon, oh Gott, jetzt geht die richtige Krise los. Ich glaube, dann ist ein Mann aus ihrem Team ja entlassen worden oder hatte sich Urlaub genommen. War das nicht der Techniktrainer? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Da ist jetzt eine Person weniger.
Genau, also es war...
Kannst du mir helfen?
Ja, kann ich... Nicht so wirklich, weil es war ziemlich chaotisch, Boris, weil es ging über die ganzen Ticker in Amerika, dass Gavin McMillan, das ist der Biomechaniker, entlassen wurde. Das war so drei Tage, schwebte das im Raum. Dann kam die Nachricht, dass Coco Gauff Miami Open wahrscheinlich nicht spielen kann, weil sie Nervenschaden im Arm hat, was ja total schlimm klingt. Da denkst du ja, okay, die ist jetzt die nächsten sechs Monate raus. Dann taucht sie auf, dreht Satz und Break Rückstand gegen Coach Elisabetta Cocciaretto, gewinnt das Match und Gavin McMillan sitzt aber wieder in der Box und dann schafft sie es irgendwie ins Finale, obwohl obwohl ihr gesamtes Team ihr davon abgeraten hat, Miami Open zu spielen. Also es war, deswegen kann ich dir nicht so richtig helfen, weil es war extrem chaotisch. Was nicht chaotisch war, war dann ihr Finaleinzug, weil irgendwann hat sie richtig gutes Tennis gespielt.
Nein, aber da muss irgendwas in den Zeit zwischen Indian Wells und Miami passiert sein, was sie entspannt hat. Mhm. Sie ist der Kapitän des Bootes. Das muss ein Tennisspieler immer wissen. Wenn der Tennisspieler nicht zufrieden ist mit der Mannschaft, dann muss er das sagen. Im schlimmsten Fall muss er dann Teammitglieder austauschen. Und ich hatte das Gefühl, dass man sie in eine Schublade packt in den letzten Monaten, wo sie sich nicht wohl gefühlt hat. Und ich glaube, da gab es einen Knall von ihr initiiert. Sie hat allen Leuten mal gesagt, was sie von hält. Ich muss da keine Details wissen. Aber irgendwas ist da passiert, dass sie einfach freier gespielt hat und deswegen im Finale. Sie ist so wichtig für die Damentour. Sie ist eine so tolle, junge Vorbild für den Frauensport. Und gerade in Amerika, du sagst, wenn Coco spielt, sind die Einschaltquoten teilweise besser wie bei den Herren. Yeah. Also ganz wichtig, dass wir sie erfolgreich und glücklich auf dem Platz sehen. Und das haben wir einfach erreicht in Miami. Ich hoffe, in der Sandplatzsaison geht das genauso weiter. Lehečka, für mich immer ein extrem talentierter Spieler gewesen. Hat das Jahr leider mit einem, fast Bänderriss gestartet und war da also lange nicht fit und hat sich dann in die Form gespielt. Wobei, also die Hälfte, wo er dann im Finale war, da gab es einen Spieler, der heißt Carlos Alcaraz, der war schon in der zweiten Runde zu Hause. Und dann macht sich einfach auch das Feld auf und plötzlich haben die andere Gesetze in der Hälfte verloren. Und dann hat er die Chance einfach wahrgenommen, ins Finale zu kommen. Er ist gut genug. Und auch im Halbfinale gegen Arthur Fils, ich glaube, der Franzose war einfach am Ende seiner Kräfte nach dem langen Viertelfinale gegen Tommy Paul, das war vielleicht das beste Match des Turniers war. Und deswegen war er da zu Recht, aber ich dachte immer vor dem Finale, Sinner ist der große Favorit. Ich dachte sogar, wenn Zverev gegen Sinner gewinnt, dann schlägt er auch Lehečka im Finale. Das war meine Rechnung.
Yeah.
Ähnliches dachte ich in Melbourne. Als er Alcaraz hätte schlagen müssen, da war er im Finale gegen Djokovic, da habe ich Sascha als Favorit gesehen. Mhm. Aber was gestern passiert, war interessiert kein Mensch. Und zu guter Letzt, mein Tennisherz schlägt höher, vielleicht auch dein
mein
Tennisherz.
Frauenherz.
Also ich habe selten... Was?
Mein Frauenherz.
Dein Frauenherz, das wollte ich jetzt dir überlassen, was du dazu sagst. Also ich habe selten einen charismatischeren und einen wunderbaren jungen Tennisspieler gesehen, der mit Leib und Seele auf dem Platz alles lässt, was er hat. Und ich sehe ihn als Top-5-Potenzial, wenn er gesund bleibt. Er hat eine lange Rückenverletzung gehabt, hatte wohl irgendwas in der Bandscheibe, ist im Februar wieder zurückgekommen, war dann im Doha im Finale schon gegen Alcaraz, Viertelfinale in Indian Wells, verlor dann glatt gegen Sascha Zverev, will ich auch noch mal betonen. Und in Miami ist dann irgendwo für ihn der Knoten geplatzt, war dann im Halbfinale Schluss. Aber merken Sie sich den Namen Arthur Fiss. Turin lässt grüßen. Die Sandplatzsaison kommt erst noch, was sein bester Belag ist. Ich glaube, Alcaraz und Sinner müssen sich bei diesem Namen warm anziehen.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich, ich habe seinen Werdegang so gerne verfolgt jetzt bei diesem Sunshine Double, weil nicht nur, wir haben letzte Woche drüber gesprochen oder vor zwei Wochen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, haben wir über Jack Draper gesprochen, der seine Verletzungspause genutzt hat, um ein paar Sachen zu ändern und jetzt wirklich wieder da anknüpft, wo er aufgehört hat, bevor die Verletzungspause kam. Er hat dann relativ früh in Miami verloren, das hat er letztes Jahr aber auch schon, da hat er gegen Jakub Mencik verloren in der ersten Runde und ich finde bei Jack Draper so auf den superschnellen Belegen, da kommt er manchmal mit der Vorhand nicht richtig hinterher. Ich glaube, da ist auch noch ein kleiner Weg vor ihm. Aber sein Comeback war auch extrem schnell. Das Comeback von Arthur Fiss, der hat, glaube ich, zwei Turniere, erste Runde verloren, dann hat er, wie du gesagt hast, direkt Doha-Finale gespielt, Indian Wells Viertel und jetzt Halbfinale. Ich meine, wie schnell ging das? Und er hatte was, genau wie du sagst, an der Bandscheibe im Rücken, hatte eine Stressfraktur an einem Wirbel überhalb dieser Bandscheibe und manche Ärzte haben ihm gesagt, er kann, und das habe ich gehört aus seinem Team, manche Ärzte haben ihm gesagt, dass er vielleicht nie wieder professionellen Sport betreiben kann, natürlich Sport, aber vielleicht nie wieder professionellen. Und anscheinend hat das gesamte Team drumherum richtige Panik gehabt, dass das ein riesen langer Weg wird zum Comeback, dass er vielleicht nie wieder Tennis spielen kann. Und Arthur hat angeblich die ganze Zeit gesagt, entspannt euch mal, wir machen jetzt Pause, dann wenn ich zurückkomme, dann wird es schon wieder. Ich weiß doch, wie ich Tennis spiele, ich muss nur ein paar Sachen ändern. Hat 5-6 Kilo abgenommen, um natürlich auch an Muskelmasse, ne, weil er halt sowieso ja so ein robuster, kompakter Körpertyp ist. Hat 4-5 Kilo abgenommen, um das Gewicht von der Bandscheibe runterzunehmen, hat seine Vorhand-Ausholbewegung verkürzt und seine Aufschlagrotation ein bisschen anders macht. Er ist früher viel so ins Hohlkreuz gegangen, jetzt versucht er quasi mehr zu rotieren, statt ins Hohlkreuz zu gehen, um so ein bisschen die Last von der Bandscheibe runterzunehmen. Und ich meine, Boris, das sind ja keine kleinen Veränderungen. Erstmal nimm mal ab 5 Kilo als jemand, der sowieso schon 3-4% Körperfett nur hat. Ne? Wo fängst du da überhaupt an? Dann weniger Hohlkreuz, mehr Rotation, das ist für mich schon ein 2-Jahres-Prozess eigentlich. Und dann noch die Vorhand, der hat 3 Riesensachen geändert innerhalb dieser 5-6 Monate, die er raus war. Und das ist halt eben auch ein Grund, warum er zurückkommt und eines der besten Comebacks seit Rafael Nadal hingelegt hat. Rafael Nadal war ja auch so einer, der 8 Monate raus war und dann Roland Garros gewonnen hat aus der Hosentasche. Ja. Aber ich fand es so beeindruckend, diese Pause, erstmal sein Team zu beruhigen und allen zu sagen, beruhigt euch mal, schiebt mal keine Panik, lasst uns doch erstmal abwarten. Normalerweise ist es ja, du warst in einem Team, normalerweise ist es eher das Team, das den Spieler beruhigt und sagt, jetzt mach mal keine Pause, wird schon alles gut gehen. Nee, er ist genau wie du gesagt hast, der Kapitän des Schiffs und ja, wunderschöner Mann, super charismatisch, hat die Haut eines jungen Gottes und der hat, seine Haut ist so glatt, dass ich dachte, dass er so einen Filter auf seinem Gesicht trägt. So extrem perfekt ist seine Haut. Also Wahnsinn. Von mir auf jeden Fall Daumen hoch für Arthur Fiss.
Ja, ich glaube, da bist du nicht alleine. Aber ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Das Team hat mich kontaktiert. Ich bin mit dem Konditionstrainer sehr gut befreundet, dem Lapo Beccarini. Ja. Der war nämlich lange bei Holger Runa. Und ich weiß nicht, ob ich einen besseren Physio kenne, also Konditionstrainer wie Lapo, also der kennt sich unglaublich gut aus. Hätte ich den in meiner Zeit gehabt, hätte ich das ein oder andere Turnier mehr gewonnen. Und die wollten so ein paar Infos haben von mir, was sie tun sollen und so weiter. Also ich habe da einige Male mit dem Vater gesprochen, extrem sympathische Familie, offen auch für mal andere Wege zu gehen, andere Meinungen zu hören. Und ich finde einfach solchen jungen Spieler total spannend und da helfe ich auch gerne. Letztendlich haben die das alles selber auf dem Platz gemacht, aber die Tatsache, dass sie so einen alten Sack wie mich angerufen haben, von wegen, was meinst denn du, was wir denn ändern können von der Turnierplanung und der Spielweise und so weiter. Und da habe ich einfach meinen Senf dazu gegeben und ich freue mich total über die Erfolge. Aber nochmal, das ist auch das Verdienst hier vom Vater, der sehr behutsam seinen Sohn führt und natürlich auch von und das ganze Trainerteam, aber die sind jetzt nicht so für sich und der Rest der Welt ist der Gegner, sondern die sind offen für neue Impulse. Und deswegen freut es mich besonders über seinen Erfolg.
Ja, super. Ja, cool, dass die dich angerufen haben. Haben ja jetzt auch, ich glaube, sie haben auch Goran Ivanišević angerufen. Der ist so im Hintergrund auch als Berater dabei. Und jetzt war aber der kroatische Trainer mit ihm beim Sunshine Double, der vorher Marin Cilic gemacht hat. Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Simic, glaube ich. Und das war... Es hat einfach Spaß gemacht, diesem Team zuzugucken, weil genau wie du sagst, die scheinen sehr, sehr offen zu sein für neuen Input und scheinen auch, das ist ja immer das Schöne bei jungen Spielern, das auch bei Carlos, das nimmt jetzt auch langsam ab, wenn die noch so total sich freuen, auf der Tour angekommen zu sein und alles noch wunderschön und neu ist und dann irgendwann kriegt man natürlich eine Routine und dann nerven auch die Medienanfragen und die Pressekonferenzen, aber am Anfang ist alles noch neu und es wird alles mit viel Spaß erledigt und das ist bei Arthur Fis momentan noch der Fall. Vielleicht auch wegen der Verletzung hat er jetzt nochmal eine größere Wertschätzung dafür, Tennis spielen zu dürfen auf der großen Tour und so gut Tennis spielen zu dürfen. Also wirklich einer für die Zukunft, hoffentlich bleibt er gesund. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, Boris, beim Sunshine Double?
Ja, ich will jetzt ein paar junge Namen erwähnen, die wir schon mal auf der Karte haben, aber die so im Herbst letztes Jahr oder am Anfang des Jahres so ein bisschen ruhiger waren. Also ich finde, Fonseca hat sich erholt. Ich finde, dass das Turnier in Indian Wells, das Match gegen Sinner, habe ich mir angeguckt, das war Weltklasse. Das muss auch Sinner zugeben, dass er gesagt, wow, wie stark ist denn dieser junge Brasilianer? Der ist immer noch 19, also immer noch jung. Und so das kleine Comeback von Mensik schlug Sinner in Doha und klar muss er seinen Titel verteidigen in Miami, ist nicht so einfach, aber der ist auch wieder aus seinem Dornröschenschlaf aufgewacht, von wegen, also ganz alleine gewinnt man nicht, man muss schon was drauf tun. Und Leonard Tien, auch Viertelfinale in den Worlds gewesen, Tommy Paul geschlagen, übrigens der jüngste Spieler, der im Viertelfinale von in den Worlds war, seit Michael Chang, was zufälligerweise sein Trainer ist, also da wiederholen sich die Ereignisse, also die habe ich auf der Karte und eben auch Arthur ist. Das heißt, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich finde Top 4 bei den Herren, das ist für mich momentan Alcaraz, Sinner, Djokovic und Zverev. Mhm. Und danach finde ich es total offen.
Okay.
Jetzt Shelton hat seine Form hier und da mal gefunden, auch Taylor Fritz, Alex de Minaur, Casper Ruud. Die gehören alle dahin, aber die anderen 5 genannten haben für mich ab und zu absolut das Potenzial, auch am Ende des Jahres in den ersten 10 zu kommen. Also ich meine, da gibt es möglicherweise ein paar Veränderungen, werden sich für Turin qualifizieren. Ich glaube, die ersten 4, Djokovic, wenn er Tennis spielt, wird er sich qualifizieren. Wenn er zu wenig spielt, dann nicht, aber da liegt es nicht an der Form. Mhm. Aber ich glaube, Zverev, Alcaraz und Sinner sind für mich fix. Und die anderen 4... oder 5, die werden möglicherweise neu gemischt.
Ja, das ist interessant. Ich bin sehr gespannt, wie das in Turin aussieht. Ich glaube nämlich auch, dass es ein bisschen andere Aufstellung haben wird, als es letztes Jahr war. Und ich glaube, bei Djokovic, der hat gar keinen Bock da zu spielen. Der hat das schon 100-mal gewonnen.
Der spielt eh nicht mit.
Ja, genau. Und der war ja selbst der so, wie habe ich mich qualifiziert mit 4 Turnieren, die ich letztes Jahr gespielt habe?
Ja,
ich glaube, der war selbst so, wie hat das funktioniert? Ich habe doch nur 3 Turniere gespielt, aber wenn man halt bei allen 3 Turnieren im Halbfinale steht, wenn es Grand Slams sind oder 4, dann schafft man das eben. Und wenn die anderen nicht so. Ich habe eine Frage an dich, Boris, und zwar, du wirst dich jetzt wundern, dass ich Eva Lies und Taylor Fritz in einen Topf werfe, aber ich erkläre dir, was ich meine und ich würde gerne deine professionelle Meinung dazu hören. Die beiden kämpfen sich seit 2 Monaten mit einer Knieverletzung rum. Ne? Eva hat auf ihrem Instagram-Kanal geschrieben, dass sie ein Band verletzt hatte, vielleicht sogar gerissen hatte, ich weiß es gar nicht, aber ein Band verletzt hatte. Und Taylor hat so eine chronische Entzündung an der Patellasehne. Und beide spielen aber oder sind zumindest vor Ort bei diesen Turnieren. Taylor Fritz spielt jedes Turnier. Der war in Houston, der war in Dallas, der war in Delray Beach, der hat Indian Wells gespielt, Miami Open. Und Eva, bei ihr ist ein bisschen anders. Sie kommt zu dem Turnier, sie war im Nahen Osten, sie war in Indian Wells, hat dann rausgezogen, hat sich dann entschieden, nicht zu spielen, hat dann in Miami gespielt, hatte da aber so einen kompletten Sleeve, den man eigentlich am Arm hat, hatte sie am Bein an.
Habe ich auch gesehen. Sah ein bisschen komisch aus, ja.
Ja, genau. Also es ist wie so eine halbe Leggings oder so. Das sollte ihr wahrscheinlich ein bisschen Stabilität geben. Das war ihr erstes Match seit Australien. Das war gegen Stara Dubcova, hat sie das relativ glatt verloren. Hat dann jetzt gestern in Charleston in 3 Sätzen verloren. Da hat sie im ersten Satz echt richtig gut gespielt und dann ist ihr auch so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Meine Frage an dich eigentlich, wo ich deine professionelle Meinung haben will. Wenn man so eine Verletzung hat, ist es dann, oder wie hast du es gemacht in deiner Zeit mit Verletzungen? Bist du dann zu den Turnieren und hast dich quasi gezwungen, die zu spielen, wie ein Taylor Fritz oder wie eine Eva, die sich die Chance gibt, indem sie anreist zu den Turnieren? Oder hast du dann wirklich quasi die Reißleine gezogen, ich bleib zu Hause, ich mache Reha, bis ich wieder 100% fit bin? Und was würdest du ihnen vorschlagen, wenn du der Trainer oder eine beratende Funktion hättest in den Teams, was würdest du ihnen sagen? Weil das interessiert mich wirklich, weil ich habe da selbst keine richtige Lösung, was man da machen kann.
Also ich war noch häufig verletzt in meinem Leben und ich hatte schon ein Patellaspitzensyndrom, so heißt das, in der Fachsprache. Und ich habe natürlich auch mal schon ein Band gerissen oder angerissen. Also wenn du Patellaspitzensyndrom hast, dann kannst du nicht spielen. Dann musst du zur Reha und dann wird es durch weitere Turniere nicht besser.
Okay, also das ist auch, was Rafa hatte, oder? Rafael Nadal hatte das.
Richtig,
auch,
ja, okay. Richtig. Ja. Ja. Und deswegen verstehe ich das Umfeld von Taylor Fritz nicht. Von wegen, Junge, werde erstmal wieder gesund, weil mit so einer Verletzung kannst du einfach kein Weltklasse-Tennis spielen. Nur ich weiß eben nicht genau, ich bin kein Ferndoktor und kann nicht genau sagen, was er hat. Aber wenn er wirklich Patellaspitzensyndrom hat, dann braucht er eine Pause. Hat jetzt auch aus Monte Carlo ausgecheckt, zum Glück. Mhm. Der muss mal wieder gesund werden, weil sonst verliert er den Platz in der Top 10, wenn er es nicht schon verloren hat. Mhm. Und was Eva Liss angeht, sie hat sich in der ersten Runde in Melbourne oder wohl im Vorfeld am Knie verletzt. Jetzt habe ich die unterschiedlichsten Diagnosen gehört, deswegen ich bin kein Arzt. Also wenn du dir ein Band angerissen hast im Knie, dann kannst du auch nicht spielen. Wenn es eine Dehnung war oder ja, eine Überdehnung, dann geht das relativ schnell wieder gut. Mhm. Und dann musst du sozusagen dein Selbstbewusstsein, dein Körper übermatchige finden. Mm. Deswegen fand ich es wichtig, dass sie zumindest Miami gespielt hat, auch wenn sie glatt verloren hat, weil nur über das Match kommt nur die Form. Im Training gehst du einfach nicht an deine Grenzen. Und wenn sie in Charlotte auch gespielt hat und zumindest in 3 Sätzen, dann war das ja schon mal eine Steigerung von letzter Woche. Also das ist gut zu spielen, wenn man aber gesund ist. Du kannst nicht Tennis spielen, wenn du verletzt bist.
Ja, weil ich frage mich, das ist ja wirklich auch für die Spieler und Spielerinnen nicht leicht, weil zum Beispiel, wir haben drüber gesprochen mit Alexander Zverev letztes Jahr, wo er diese chronischen Bone Bruises, also diese Ödeme in verschiedenen Knochenteilen immer hatte und ja trotzdem jede Woche gespielt hat. Und da habe ich ihn auch in Australien, habe ich ihn gefragt, hättest du dir nicht gewünscht, du hättest rausgezogen und hättest mal ein paar Monate Pause gemacht? Und hat er gesagt, nee, davon wäre es ja nicht besser geworden. Die Ärzte haben mir quasi gesagt, dass es von Pause auch nicht besser wird und ich muss da quasi durch. Aber es hat ihn ja schon so ein bisschen Selbstbewusstsein gekostet. Er hat viel früh verloren, was er sonst nie macht. Und das sieht man ja, jetzt ist er gesund und jetzt spielt er überall Halbfinale und verliert halt gegen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Und es bedarf schon einer richtig, richtig guten Leistung, um Alexander Zverev zu schlagen. Ich weiß es wirklich nicht, weil das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst im Tennis, da die Balance zu finden. Es ist halt eben nicht so wie im Fußball, dass wenn du eine Verletzung hast und machst 5 Wochen Pause, dass dann trotzdem regelmäßig das Gehalt auf deinem Konto erscheint.
Ja, das stimmt.
Und du kannst trotzdem deinem Leben nachgehen und dir einfach ein bisschen Zeit nehmen. Wobei es ja da auch oft Konflikte gab. Ich weiß noch, bei Bayern München mit Pep Guardiola, als der da war, hat der Müller-Wohlfahrt immer, wollte er immer, dass Müller-Wohlfahrt alle Spieler fit spritzt. Und das wollte er halt nicht so machen, weil es sonst halt chronisch ja auch nicht besser wird, dann nachhaltig gesehen. Es wird ja, ist ja keine langfristige Lösung, wenn man ständig die Spieler fit spritzt und dass es da auch so kleine Konflikte gab. Und im Tennissport ist es aber, kommt halt eben auch nochmal das Finanzielle dazu. Das ist jetzt vielleicht anders bei einem Zverev oder bei einem Djokovic, die vielleicht ausgesorgt haben, aber bei einer Eva Lies musst du halt auch gucken, wie mache ich das jetzt, wenn ich 5 Monate gar nicht spiele und verdiene 0 Euro und muss aber trotzdem Physio, Reha etc. zahlen, je nach Versicherungslage. Deswegen finde ich das wirklich schwierig und es hat mich interessiert, was du deinem Spieler, klar, es ist schwierig, ohne die richtige Diagnose zu sagen, aber wie du deinem Spieler, du würdest aber halt sagen, wenn du spielst, dann musst du quasi richtig spielen. Oder wie, wenn die, ne, wenn du jetzt so wie ein Taylor Fritz so halb sein, also er kämpft jedes Mal, das muss man sagen, er kämpft wie ein Stier, aber man sieht einfach, dass er ein bisschen eingeschränkt ist. Er kommt nicht so aus den Ecken raus, beim Aufschlag, der hat auch was am Bauchmuskel, beim Aufschlag ist halt ein paar Meilen weniger pro Stunde da und im Welttennis kostet dich das dann halt oft den Sieg.
Ja, du hast ja Sinne angesprochen, dass teilweise ein Punkt den Unterschied macht zwischen Sieg und Niederlage. So brutal ist Dennis, aber ich glaube, da ist das Umfeld von den jeweiligen Spielern gefragt. Mhm. Taylor Fritz ist ein vermögender junger Mann, Sascha Zverev ist ein vermögender junger Mann. Die müssen nicht jede Woche Tennis spielen. Und verlieren hilft dir auch nicht weiter. Insofern ist das unterschiedlich zu Eva Lis, die braucht die Preisgelder, die ist in der Weltrangliste nicht mehr 50. Also du musst schleunigst wieder anfangen, Preisgelder zu gewinnen, wobei den einen oder anderen Vertrag neben dem Platz, das hat sie gemacht. Also die wird dieses Jahr gut überleben, aber letztendlich ist alles basierend von deiner Form und deiner Klasse auf dem Platz. Und wenn du die nächsten 6 Monate erste Runde verlierst, ist auch dein Sponsor nicht besonders glücklich. Insofern, die Gesundheit ist die Grundlage, wenn ein Spieler und eine Spielerin einfach nicht fit genug ist, dann können sie nicht spielen.
Ja, das ist das Wort zum Sonntag, beziehungsweise das Wort zum Dienstag. Ich glaube, heute ist Dienstag. Ja. Boris, die Hartplatzsaison.
Ich habe aber noch zwei Fragen an dich.
Gerne. So,
jetzt Iga Świątek, was ist denn da los?
Stimmt, haben wir ja gar nicht.
Hat jetzt ihren Trainer Wim Fissette gefeuert. Ich finde, einer der besten Trainer, gerade was das Damen-Tennis angeht, den ich kenne, hat unglaublich viel Erfolg gehabt. Hat auch mit Iga Wimbledon gemeinsam gewonnen letztes Jahr. Aber da läuft's gar nicht rund. Kannst du auch ein bisschen Licht ins Dunkel führen, was da krumm ist? Oder wer jetzt sozusagen möglicherweise der neue Trainer sein könnte von der Polin?
Also ich habe gehört, dass sie nach Spanien gegangen ist. Ich weiß nicht genau wohin. Es wurde gemunkelt, Nadal Academy, vielleicht zu Juan Carlos Ferrero, also nicht zu ihm, sondern in seiner Akademie. Ich glaube, es war die Nadal Academy am Ende, aber ich habe gehört, dass sie nach Spanien gegangen ist, um dort eine Trainingseinheit vor Sand einzulegen und dann auf ihrem besten Belag quasi wieder zu alter Stärke zu finden. Bei ihr, Boris, finde ich, dass es extrem viele Zweifel bei ihr gerade gibt und ich weiß nicht, ob du mal eine Phase hattest, wo dein Selbstbewusstsein einfach weg war. Ich hatte das häufig. Ich habe sowieso ganz häufig damit gekämpft, nicht genügend Selbstbewusstsein auf dem Tennisplatz zu haben. Und das erkenne ich bei ihr so deutlich. Und für mich ist immer fehlendes Selbstbewusstsein sieht man, finde ich, immer, wenn jemand zu viel nachdenkt auf dem Platz. Und Iga ist eine smarte Spielerin, sie ist eine smarte junge Frau. Und man hat richtig gesehen, vor jedem Aufschlag hat sie so, Ellenbogen muss hier hin, dann muss ich den Ball dahin werfen. Serviere ich nach außen oder nach innen und so kannst du halt nicht spielen. Und das Traurige daran war, dass ich fand, dass sie in Indian Wells und Miami in beiden Turnieren wieder viel, viel besser gespielt hat von der Grundlinie. Sie hatte wieder viel mehr Spin auf der Vorhand, hat wieder viel längere Rallyes, ist sie eingegangen, ist nicht mehr so auf alles oder nichts und drauf und Hauptsache Longline mit 10 Millionen, sondern hat wieder viel mehr ihrer DNA entsprechend gespielt, wer Iga Świątek als Spielerin ist, nämlich jemand, der von Defensive auf Offensive umschalten kann, wann immer sie will und umgekehrt, weil sie eben eine unglaubliche Athletin ist. Und das war in den letzten Monaten, war sie manchmal zu aggressiv und wollte dann zu sehr auf Winner gehen, weil sie sich natürlich auch, und das ist halt auch schwierig, Boris, weil sie sich natürlich an den Besten der Welt orientiert und das sind momentan Sabalenka und Rybakina. Aber du kannst ja nicht deinen kompletten Spielstil verraten, nur weil die besten zwei der Welt momentan Hardhitterinnen sind. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, das war ein großes Problem bei ihr. Und jetzt versucht sie quasi mit einem Neuanfang wieder ihren Spielstil zu finden, sich wieder treu zu sein und ganz wichtig, sie muss halt wieder Selbstbewusstsein haben, weil gegen Svitolina, gegen sie hat sie in Indian Wells verloren, da hat die so gut gespielt, die hat, glaube ich, gegen Muchova 6-2, 6-2 gewonnen, hat wirklich alle runtergelassen. Ich dachte, sie gewinnt Indian Wells, spielt dann gegen Svitolina, ist die beste bessere Spielerin, 2,5 Stunden lang, es steht 4-4 im dritten und sie macht einfach 8 unerzwungene Fehler hintereinander und das Match ist futsch innerhalb von 3,5 Minuten. Und solche Sachen haben wir von Iga nicht gesehen, als sie die Nummer 1 waren, als sie Grand Slams gewonnen hat. Das haben wir nicht gesehen, als sie letztes Jahr Wimbledon gewonnen hat. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, mit fehlendem Selbstbewusstsein auch zu erklären sind.
Ja, aber das ist ja ein Grund, warum du das Selbstvertrauen verloren hast. Gerade wenn du lange dominierend die Nummer 1 warst. Ich glaube, das Spiel hat sich weiterentwickelt und sie nicht mit. Und das greift natürlich dein Selbstverständnis an. Und wie du richtig sagst, ist das Spiel momentan dominiert von Sabalenka und Rybakina. Die sind körperlich viel größer, haben viel mehr Power. Und das nervt Iga. Die will da mithalten. Aber sie ist einfach körperlich, hat einfach weniger PS. Und da fragst du dich selber, ist meine Zeit vorbei? Muss ich mich grundsätzlich neu aufstellen? Muss ich was Grundsätzliches verändern? Und genau diese Fragen hat sie jetzt. Gut für sie, dass es auf Sand geht, wo sie einfach natürlich ihr bestes Tennis spielt und auch Rybakina und Sabalenka nicht ganz so stark. Also da kann sie wieder zurückkommen. Aber sie muss sich neu aufstellen, vielleicht auch neu erfinden. Und das, wenn du eine lange Karriere hast, das ist völlig normal. Das hatte ich, das hatte alle, haben alle Spieler, die lange in der Weltspitze fahren. Du musst dich irgendwann mal grundsätzlich verändern, musst deine Schwächen zu Stärken machen, ohne dass deine Stärken verloren gehen. Du brauchst ein neues Umfeld, das ist normal. Wenn du immer die gleichen Töne von draußen hörst, irgendwann hörst du die Töne nicht mehr. Und dann fragst du dich einfach selber, was mache ich denn hier? Und just im entscheidenden Moment, wie bei 4-4 im dritten gegen Svitolina, kommen dann die Zweifel und dann verlierst du 8 Punkte in Folge. Bei mir kamen dann die Doppelfehler oder was weiß ich. Also das kommt dann immer, wenn der Druck am größten ist. Und aber das ist eine junge Frau, ist eine junge Spielerin, genau. Die ist Iga 24, 25,
ja, also 24.
Die kann noch lange gut spielen, aber sie muss sich sportlich wie privat neu aufstellen, wäre meine Meinung.
Ja, ich finde es super interessant bei ihr, weil ich glaube, dass sie auf jeden Fall mit Coco Gauff zu diesem illustren Kreis der 4 besten Tennisspielerinnen der Welt gehört. Die sind halt Coco und Iga und ich finde, bei den beiden sieht man das eben ein bisschen. Die sind halt andere Spieler Typen als Sabalenka und Rybakina. Und weil Sabalenka und Rybakina jetzt die letzten 5 Monate dominiert haben, sieht man Świątek und Gauff daran arbeiten, aggressiver zu werden. Und ich finde, da ist halt dann die Gefahr drin, dass sie zu aggressiv sind und dann vergessen, was sie ausmacht, weil niemand bewegt sich auf dem Platz so wie eine Coco Gauff und niemand rutscht auf dem Platz so wie eine Iga Świątek oder hat so einen extremen Spin, der so vom Platz wegspringt wie Iga Świątek. Und wenn du das dann weglegst, um Hardhitter-mäßig zu sein und genau wie du sagst, die anderen sind aber 6 Kilo schwerere Muskelmasse und Explosivität, dann verlierst du halt auch deine Stärke und du wirst nicht besser, sondern schwächer. Und ich glaube, das ist für diese Spielerinnen, die ein bisschen defensiver eingestellt sind als eine Sabalenka und eine Rybakina, echt eine große Herausforderung, weil am Ende Rybakina und Sabalenka und vielleicht ja auch bei dir, Boris, du warst auch ein extrem aggressiver Spieler, war immer klar, was die Strategie ist. Du musst ans Netz kommen, du musst gut servieren und du musst versuchen, möglichst aggressiv die Punkte zu entscheiden. Und bei einer Świątek und einer Gauff, die haben halt mehrere Möglichkeiten, Punkte zu gewinnen und manchmal sind sie dann da verwirrt.
Ja, aber die müssen ihre Handschrift finden. Sie können keine Handschrift imitieren von Sabalenka und Rybakina. Sie müssen ihre eigene Handschrift, die müssen sie aber verbessern. Ich meine, Coco Gauff, Finale Miami, ich glaube, die ist auf dem Weg. Und bei Iga Świątek ist das wie auf einem weißen Blatt Papier. Also die muss sich wirklich neu erfinden, wie sie denn Tennis spielen will, aber wie Iga Świątek sich nicht wohlfühlt und nicht irgendwas kopieren, was sie eh nicht so gut kann. Das ist die Aufgabe. Und nur noch eine Frage habe ich. Und wir haben ihn ja über den grünen Klee geklobt. Und er war ja der beste Spieler letztes Jahr. Und wunderbares Lachen, wenn er gewinnt. Was ist momentan mit Carlos Alcaraz los? Verdammt nochmal.
Also ich glaube, ich habe mit jemandem drüber gesprochen. Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht. Es war außerhalb der Kamera mit jemandem, der auch, glaube ich, fürs Fernsehen arbeitet. Vielleicht Tim Henman? Ich will jetzt nicht den armen Tim Henman mit reinziehen, aber weißt ja, wie es ist bei Turnieren. Man unterhält sich mit so vielen Leuten, dass man irgendwann vergisst, mit wem man was besprochen hat. Aber irgendjemand hat zu mir gesagt, und das fand ich einen extrem klugen Gedanken, dass es für Carlos immer schwierig sein wird, das Sunshine Double zu gewinnen, weil er mit so einer Intensität ins Jahr startet, vor allem jetzt, da er das erste Mal die Australian Open gewonnen hat, das erste Mal diesen Career Grand Slam abgeschlossen hat, als jüngster männlicher Spieler aller Zeiten, dass er halt aufgrund seines euphorischen Daseins und wie er halt mit so viel Emotionen und Leidenschaft spielt, dass er immer auch so eine kleine Einbuße haben wird. Und ich glaube, dass bei ihm halt Miami Open ist extrem schwer für ihn, weil erstens Miami hat sehr viel super tolles Nachtleben, Boris, wie du weißt.
Jetzt sag doch sowas nicht,
Mensch. Ich weiß es nicht. Das ist rein spekulativ.
Wir haben doch ein kinderfreundliches Programm.
Wo hast du in South Beach gelebt, als du in Miami gewohnt hast?
Ich habe nie im Leben Miami gewohnt. Du kennst die Gründe vielleicht. Das geht da nicht.
Ich glaube, das ist
einmal im Doppel, einmal im Einzel, keine Chance. Ja.
Vielleicht ist es auch bei Carlos
so. Zu viele Nebenkriegsschauplätze da, ja.
Vielleicht ist es auch bei Carlos so. Ich weiß es nicht. Ist wirklich rein spekulativ. Ja. Aber was eben der Fall ist, dass Miami immer ein bisschen schneller und ein bisschen glatter war als alle anderen, also als zum Beispiel Indian Wells. Und ich glaube, dass das Carlos generell erstmal nicht liegt. Deswegen hat er auch ein paar Jahre länger gebraucht, um die Australian Open zu gewinnen. Das war immer der schnellste Hartplatz von den Grand Slams. Aber er schafft es am Ende. Er schafft ja immer alles am Ende. Deswegen würde ich ihn jetzt mal so nicht gleich abschreiben, Boris. Ich glaube, der wird okay sein.
Aber wenn ich jetzt so den Rest seines Jahres sehe.
Ganz schön viel zu verteidigen.
Monte Carlo gewonnen. Barcelona Finale. Rom gewonnen. Paris gewonnen. Queens gewonnen. Wimbledon Finale. Soll ich fortführen? Der hat jedes Turnier gewonnen, Finale, ja, bis November Bercy. Das heißt, er hat jetzt mal 9000 Punkte vor sich liegen.
Ja.
Und wenn er die nicht verteidigt, dann überholt ihn der Sinner, weil der hat jetzt nichts zu verteidigen und hat 2000 Punkte gut gemacht. Also der hat wirklich ein Berg, ich nenne mal den größten Berg der Welt, das ist der Mount Everest, vor sich. Und er muss verletzungsfrei sein. Er muss immer bei Laune bleiben. Er muss eine gute Auslosung haben, weil was letztes Jahr erreicht hat in einem Jahr, das schafft man eigentlich nur einmal. So perfektes Jahr. Ich liebe Alcaraz und traue das ihm auch häufiger zu. Aber das ist die Herausforderung, dass er einfach von jetzt ab perfektes Tennis spielen muss bis November.
Ja, 7 Turniere, glaube ich, oder 8 Turniere gewonnen letztes Jahr. Ja. Und wenn Carlos Turniere gewinnt, sind das nicht kleine Challenger, sondern es sind genau, wie du sagst, gleich 1500, 2000 Punkte, die du dann halt im Jahr darauf verteidigen musst. Ich glaube, dass er sich sehr wohl auf Sand fühlt, sich sehr wohl auf Rasen fühlt. Also generell ist jetzt erstmal vor ihm ein Teil der Saison, der ihm sehr liegt. Ich glaube, alles, was organisch ist, ne, was sehr vom Wetter abhängig ist, Sand verändert sich, wenn es heiß ist oder wenn es sehr kalt ist. Da ist Carlos, ähnlich wie Novak Djokovic, unheimlich anpassungsfähig. Der ist ja gefühlt, lebt und atmet er diesen Sport und er kann sich dann schnell anpassen, wenn die Konditionen umschwingen. Aber ich bin selbst gespannt, weil wir vergessen, weil er so viel erreicht hat, wir vergessen manchmal, wie jung er ist, wie kurz er erst auf Tour ist und dass er eben noch nie so einen Bergpunkte verteidigen musste. Ich meine, Novak Djokovic, wir hatten es jetzt, weil wir von Triple Sunshine Double gesprochen haben. Und du hast gesagt, es ist unheimlich schwierig, dieses Sunshine Double, vielleicht schwieriger als ein Grand Slam. Novak hat es übrigens 3 Jahre hintereinander gemacht. 2014, 2015, 2016. Also er hat 3 Sunshine Double hintereinander weggemacht. Aber da war er auch schon, was war er da 2014? Da war er 25, 26.
Das war in meiner Zeit, wenn ich das sagen darf.
Ja,
genau,
guter Trainer, aber da war er ja was, 26, 27, Boris, oder? Würdest du sagen?
Ja, genau.
Also er war ein viel reiferer Mann einfach und konnte vielleicht dann auch schon mit einem guten Team und einem guten Trainer im Team da anders rangehen, wie es ist, ne, 8000 Punkte verteidigen zu müssen. Das ist auch eine Mentalitätssache.
Übrigens, da war auch Marianne Wader dabei, das will ich hier erwähnen. Also ich habe das nicht alleine gemacht, sondern wir hatten wirklich ein sehr homogenes Team und jeder hat da seine Rolle auch kapiert. Aber ja, das ist, Novak hat das 3-mal in Folge, insgesamt 4-mal, Federer hat das 3-mal geschafft. Sieht man mal, wie gut die waren. Man vergisst immer so schnell. Man sagt sofort, Sinan Alcaraz, besser wie alle anderen. Der Meinung bin ich nicht. Jeder zu seiner Zeit.
Ja.
Aber ich hoffe, du hast recht bei Alcaraz. Ich schaue ihm sehr gerne zu. Monte Carlo wird bald kommen und da sehen wir bestimmt wieder den besten Alcaraz.
Ich bin sehr froh. Boris, eine letzte Frage in den letzten 2 Minuten, die wir noch haben von unserem Podcast. Die Sandplatzsaison beginnt, nicht nur auf der großen Tour, sondern auch für viele unserer Hörer und Hörerinnen. Denn die Sandplätze sind langsam auch in Deutschland geöffnet, würde ich sagen, oder öffnen demnächst, ja, je nach Wetter. Kannst du uns vielleicht so 1, 2, 3 Tipps, ich weiß ja, dass Sand dein Lieblingsbelag war.
Ja.
Hey, du warst saunah dran bei dem French Open, oder? Gegen Edberg war das?
Ich war nicht so schlecht, ja, genau, wollte ich mal betonen. Ja, 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 bisschen was konnte ich da schon.
Das ist das Problem, also wenn man so gut auf schnellen Belegen spielt, dann vergessen die Leute, dass du eigentlich auch gut auf Sand warst, weißt du, sondern du hast einfach zu gut auf den anderen Belegen gespielt. Deswegen wurde deine Sandspezialitäten sind hinten runtergefallen. Aber gib uns mal ein paar Tipps, auf die man achten muss, wenn man jetzt aus der Halle vom Hartplatz auf Sand kommt. Was kann man da machen, um möglichst guten Beginn in die Saison zu haben?
Ja, der größte Unterschied ist einfach die Bewegung auf Sand. Mhm. Man muss rutschen.
Ja.
Und nicht, weil man es muss, sondern weil man es kann. Also rutschen kann man auch lernen. Dazu braucht man die gute Beinarbeit. Dazu braucht man auch gute Oberschenkel. Also das strengt alles an.
Also man muss aber in den Kraftraum gehen?
Ja. Also Sand ist körperlich anstrengender wie Hartplatz oder Rasen. Du musst einfach in die Bälle reinrutschen, auch teilweise dann über 2, 3 Stunden, weil die Ballwechsel länger dauern. Das heißt, du brauchst auch eine Menge Geduld, du brauchst Ausdauer und generell gewinnt der ein Sandplatzmatch, der weniger Fehler macht.
Mhm.
Das ist der Unterschied zu allen anderen Belegen. Auf Rasen, auf Hartplatz in der Halle gewinnt derjenige, der mehr Gewinnpunkte schafft. Auf Sand gewinnt derjenige, der weniger Fehler macht. Und das war, sag mal, ist gegen mein Naturell. Ich spiele immer so auf Sieg und so halten und so rumrutschen. Das war nicht mein Ding. Ja, genau.
Aber es hat für Halbfinale Roland Garros gereicht. Wie oft warst du im Halbfinale? Ja. 3-mal oder 2-mal?
Ich war 3-mal im Halbfinale. 3-mal,
siehst du?
Aber ich war bei jedem großen Sandplatzturnier zumindest im Finale. Immerhin was.
Ne? Siehst du? Ja. Das haben nicht viele geschafft. Deswegen, das sind die Tipps. Also Geduld, ab in den Kraftraum, ab in den Wald, ein paar Läufe, um die Ausdauer aufzubauen. Genau. Und dann vor allem mit den Kindern, Mensch, ärger dich nicht spielen, um die Geduld auch aufzubauen. Weil ganz ohne Geduld geht auf dem Sandplatz im Tennis gar nichts.
Gar nichts.
Boris, vielen Dank. Genau. Danke für deine Tipps. Danke für diese eine Stunde, die ich mit dir verbringen durfte. Es war mir wie immer ein Fest. Ich habe viel gelernt und ich werde jetzt all dein Wissen im amerikanischen Fernsehen weitergeben und so tun, als wär ich damit aufgekommen.
Ja, schön. Freut mich und viel Spaß in Amerika. Wann kommst du wieder in Europa? Bist du im Porsche Grand Prix dabei?
Bin ich dabei. Ich komme nächste Woche. Ich mache hier noch Charleston. Das ist das erste Sandplatzturnier auf der Frauentour. Es ist dann auf diesem grünen, grau-grünen Sand, den die Amerikaner haben, der noch so ein Zwischending zwischen richtigem Sand und Hartplatz ist. Und dann komme ich am Sonntag wieder zurück nach Europa und ich freue mich mal, wieder zurück in Deutschland zu sein und zurück zu Hause
ins
zu
Ländle.
Sein. Ja. Ins Ländle, genau.
Ja, schön. Da sehen wir uns vielleicht.
Ich freue mich, das wäre cool.
Ja.
Boris,
alles Gute.
Viel Spaß in Portugal. Tschüss.
Danke, ciao, ciao.